Bremen 2 Gesprächszeit.
Krise, dieses Wort hören wir alle seit Wochen. Möglicherweise können Sie es nicht mehr hören, schalten Sie trotzdem nicht ab, denn diesmal reden wir anders über Krisen. Nämlich darüber, wie man stark werden kann durch eine Krise. Sogar dankbar sein, dass es diese Krise gibt. Das sagt zumindest unser heutiger Gast. Er hatte eine albtraumartige Krise. Genau heute, vor 20 Jahren, wurde er von seinem Urlaubsort in Malaysia auf die Philippinen entführt. Und zwar von bewaffneten Islamisten. Er war 4,5 Monate in Geiselhaft im philippinischen Regenwald. Heute sagt er, diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Herzlich willkommen in der Gesprächszeit, Marc Wallert.
Ja, hallo Frau Rautenberg, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe mich als erstes gefragt, Sie sagen, diese Erfahrung möchten Sie nicht missen. Warum?
Ja, erstmal muss man ja wissen, dass ich das gut überstanden habe, diese Zeit. Also wir hatten Glück und sind lebendig und frei und ich auch in guten Verhältnissen wieder rausgekommen und dann habe ich rückblickend einfach festgestellt, ich habe viel lernen dürfen aus dieser Zeit, also wie Menschen mit Stress umgehen, wie man da, also was da hilft und vor allem, ich habe auch viel Wertschätzung fürs Leben entwickelt oder vor allem auch für Freiheit, also das war eingeschränkt lange und ich habe es danach sehr, sehr genossen und tue das bis heute.
Sie hatten vor der Entführung eine berufliche und private Krise. Während Sie auf dem Boot saßen dann mit Ihren Entführern, schreiben Sie dieses in Ihrem Buch. Auf einmal hielt ich es für möglich, dass ich mich gerade auf einer Reise zu mir selbst befand. Wie sind Sie auf diese Gedanken gekommen?
Ja, das klingt verrückt. Also der Hintergrund ist, dass ich vor meiner Entführung also das Leben um einen Wink des Schicksals gebeten habe. Und zwar deswegen, weil ich so ein Stück weit orientierungslos war, auch beruflich, wusste ich nicht, wohin die Reise geht, war also in einer, nahe an einer Burnout-Situation und habe gemerkt, ich muss mich eigentlich umstrukturieren im Leben, wusste aber nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt hatte ich das Gefühl, naja, vielleicht lerne ich auch in dieser schwierigen Herausforderung, aber auch irgendwie mich besser kennen und auch das, was mir im Leben wichtig ist. Und mit diesem Spirit bin ich dann also 20 Stunden übers offene Meer in diesem Boot gesessen und hatte immer noch große Angst. Ich hatte aber auch Neugier, war gespannt auf das, was kommen würde.
Marc Wallert hat ein Buch über seine Geiselhaft geschrieben und ist heute Experte für Resilienz, also innere Stärke. Wie er diese innere Stärke entwickelt hat als Geisel von islamistischen Terroristen, darüber reden wir gleich. In der Gesprächszeit begrüßt Sie Kirsten Rautenberg. Marc Wallert ist heute in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Auf den Tag genau heute, vor 20 Jahren, wurde er als Geisel entführt von bewaffneten Islamisten. Sie hatten ihn, seine Eltern und 18 weitere Geiseln auf die philippinische Insel Jolo verschleppt. Das Geiseldrama von Jolo ging damals durch die Medien. Herr Wallert, Sie haben 4,5 Monate mit dem Gedanken leben müssen, jeden Moment erschossen werden zu können. Da gab es zum einen das philippinische Militär, die Befreiungsaktion per Gewehrsalven gestartet haben. Andererseits hatten die Entführer damit gedroht, die Geiseln zu enthaupten, wenn kein Geld fließt. Wie sind Sie mit dieser Angst umgegangen?
Ja, sehr akut habe ich bei mir was festgestellt, das ich vorher in diesem Ausmaß auch nicht kannte. Das, was mir geholfen hat in akuter Todesangst, also als man uns angedroht hat zu enthaupten, das war Galgenhumor. Da kam mir dann dieser Satz, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. So, und das war natürlich verrückt. Ja, das ist sehr, sehr bissiger Humor tatsächlich. Der hilft aber, wenn es gelingt, in einer akuten Stresssituation, wenn nichts mehr geht, dann zu lachen. Das ist wie ein Druckventil. Das ist aber auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit meine Angst weglachen konnte über einen langen Zeitraum, sondern das, was mir vor allem geholfen hat, das war immer ein ganz starker Optimismus. Also ich habe immer dran geglaubt und mir auch das vorgestellt, dass ich irgendwann auch wieder in Freiheit sein werde. Und da habe ich mir konkrete Bilder auch von gemacht und das hat mir sehr viel Kraft gegeben in dieser schwierigen Zeit.
Sie sagen jetzt Optimismus. Gleichzeitig habe ich in Ihrem Buch gelesen, dass Sie schreiben, positives Denken im Regenwald hätte tödlich sein können. Warum?
Also wir hatten eine Situation, die war ja sehr ernst. Und das Ernste an dieser Situation war nicht nur, dass wir bedroht waren, sondern dass wir auch nicht wussten, wie geht es aus und vor allem, wie lange wird es dauern. So, und wir hatten immer mal wieder so die Ankündigung, in 2 Tagen seid ihr frei. Und wer sich darauf jetzt psychisch eingelassen hat, sich auf so ein Fixdatum einstellt, und das haben einige auch getan und ich zum Anfang auch, der ist erstmal nach 2 Tagen natürlich bitter enttäuscht und fällt in ein tiefes Loch, wenn wir dann da immer noch sitzen. Und bei mir wurden ja 140 Tage draus. Und dafür musste man eben sich auch wirklich vorbereiten, und zwar innerlich und auch äußerlich. Also auf einen Umstand vorbereiten, dass man nicht zu früh entspannt in der Gefahrenlage, sondern wirklich alles tut, sich körperlich fit hält, Nahrungsmittel einteilt etc., um eben diese lange Zeit überhaupt durchstehen zu können. Und wenn man das nicht gemacht hat, wenn man da nicht auf Hygiene zum Beispiel geachtet hat, dann war das eben wirklich lebensgefährlich, weil wir hatten ja überhaupt keine medizinische Versorgung.
Sie waren ja eine von 20 Geiseln und jeder Geisel ging es anders. Ihnen ging es relativ okay. Warum ging es eigentlich den anderen Mitgeiseln so viel schlechter als Ihnen? Was haben Sie anders gemacht?
Ja, einen Aspekt, den habe ich gerade schon beschrieben. Es gab einige, die sehr stark sich geklammert haben, also sehr optimistisch waren, dass das schnell vorbeigeht. Und das Problem ist eben, die fallen also immer wieder in ein tiefes Loch und klammern sich an die nächste Hoffnung, an das nächste Freilassungsdatum und sind dann wieder ganz euphorisch. Also dann geht es ganz auf mit ihnen und dann fallen die wieder in ein tiefes Loch. Und dieses Auf und Ab der Gefühle über Wochen und Monate, das ist einfach unheimlich belastend. Und das war ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen ist auch heute in unserer Situation, in der wir alle gerade sind, ja, also in der Corona-Krise, ist das ja auch gerade was ganz Wichtiges, sich eben auf einen langen Zeitraum einzustellen und zugleich, und das ist kein Widerspruch, trotzdem optimistisch zu bleiben, dass es am Ende, aber eben auch erst dann wirklich auch gut ausgehen wird.
Und Sie haben ja diese Geiselnahme auch völlig unbeschadet überstanden. Ein Psychologe hatte Ihnen danach attestiert, kein Trauma, keine posttraumatische Belastungsstörung, nichts. Genau deswegen? Oder wie haben Sie das geschafft? Was hat noch dazu beigetragen?
Also ich habe rückblickend mich das natürlich auch gefragt. Warum ist es mir gelungen, so gut da durchzukommen? Also es gab nur einen Moment, in dem ich wirklich auch selbst mal völlig an meine Grenzen gekommen bin. Und ich habe festgestellt, dass das, was heute als Resilienz so in aller Munde ist, diese psychische Widerstandskraft, da hatte ich Zugriff drauf. Und das gibt so verschiedene Elemente. Optimismus ist eins davon. Und andere sogenannte Schutzfaktoren, das ist zum Beispiel Akzeptanz. Dass man also möglichst nicht so sehr mit seinem Schicksal hadert und versucht, die Zeit zurückzudrehen, alles ungeschehen zu machen, weil das geht ja gar nicht. Sondern sich möglichst früh bewusst wird und annimmt, hier ist eine neue Situation und alle Energie, alle den ganzen Fokus nach vorne ausrichtet, um mit dieser Herausforderung also wirklich das Beste draus zu machen und die Situation zu gestalten, statt sich so in der Opferrolle zu befinden. Und dann gibt es eine ganze Reihe weiterer Schutzfaktoren. Also ins Handeln kommen ist ganz wichtig, dass man also sich nicht ausgeliefert fühlt, sondern im Rahmen der Möglichkeit seine Situation also immer wieder ein Stück weit nach vorne bringt. Und das haben wir ganz konkret getan, indem ich zum Beispiel viel in eine Helferrolle reingegangen bin. Und einfach etwas Sinnvolles tun konnte, indem ich meiner Mutter auch damals geholfen habe, schlichtweg zu überleben.
Dazu wollte ich jetzt auch kommen. Die Entführung ging ja damals durch alle Medien. Das Kuriose war nämlich, dass die Islamisten einen ganz neuen Entführungsstil ausprobierten. Sie luden Journalisten zu Pressekonferenzen ein. Das hieß, alle paar Tage waren sie umzingelt von Mikrofonen und Kameras in ihrem Geiselversteck im Regenwald und die Medien dokumentierten ihr Leid. Dabei ist dann unter anderem dieses Statement von ihnen entstanden.
Trotz des großen Medieninteresses und trotz der Tatsache, dass die ganze Welt hier scheinbar unser Schicksal am Bildschirm verfolgt, hat sich hier in unserer Situation nichts verändert. Nach wie vor haben wir hier kein Wasser, wir haben sehr schlechte Bedingungen und für mich das wichtigste Moment ist, dass meine Mutter hier rausgetransportiert wird vom Roten Kreuz, denn hier vor Ort ist absolut keine Heilung möglich, völlig unmöglich.
Ihrer Mutter ging es sehr schlecht, Sie haben ihr sehr viel geholfen und gerade auch gesagt, dass diese Hilfe für Ihre Mutter wiederum Ihnen selbst geholfen hat. Warum?
Ja, wer anderen hilft, hilft auch sich selbst. Das habe ich festgestellt, denn wenn man seine ganze Energie einsetzt und Angst hat, ich zum Beispiel um das Leben meiner Mutter, dann hatte ich weniger Angst um mich selbst. Und das war sehr extrem in einigen Situationen, in denen wir tatsächlich beschossen wurden. Dann haben mein Vater und ich und 2 weitere Geiseln meine Mutter auf eine improvisierte Trage auf die Schulter genommen und sind schlichtweg durch den Kugelhagel gelaufen. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das relativ gut gelungen? Also warum hatte ich dann nicht so extreme Angst, weil, und das ist die Antwort, weil ich einfach so fokussiert darauf war, dass meine Mutter, die da bewusstlos war, nicht von dieser Trage runterfällt. Und das ist einfach auch eine Möglichkeit in Situationen, wenn es brennt, kommen einige Menschen in die Ruhe, beruhigen ihr Umfeld und damit auch sich selbst.
Nochmal zurück zu dem Medienrummel in ihrem Geiselversteck. Ich fand ja das sehr skurril, ne? Dass diese ganzen Journalisten da dann um sie herum standen und saßen, sie gefilmt haben. War das eigentlich hilfreich, dass die Presse damals über ihr Schicksal berichtete?
Ja, nach meiner Einschätzung unbedingt. Also unterm Strich hat uns das sehr geholfen, weil eben sehr viel Aufmerksamkeit war und dann auch wirklich alles getan wurde, auch in der Politik, um wirklich unser Leben zu sichern am Ende. Und es war zugleich auch schön, Menschen aus dem Heimatland zu Besuch zu haben. Es war aber auch nicht, also einfach, weil man Informationen hatte, man konnte in seiner Sprache mal wieder normal reden. Es war aber auch nicht leicht. Also das eine war, dass es tatsächlich auch so einen Zoo-Effekt gab. Also wir wurden den ganzen Tag ohnehin immer beobachtet von eben Rebellen, von Einheimischen, aber dann eben auch von Kamerateams. Und das war mitunter tatsächlich belastend. Und es war dieser Moment, wenn Sie wieder rausgehen, dann gehen Sie wie durch so eine unsichtbare Wand. Also Sie können reinkommen, rausgehen. Und wir hatten einen anderen Status. Wir mussten bleiben. Wir waren gefangen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Erfahrung. Aber unterm Strich war das ein Geschenk eigentlich für uns. Und sie haben uns auch zum Beispiel Blöcke und Stifte mitgebracht. Und das war auch so hilfreich, weil wir dann auch selber, ich zum Beispiel habe viel Tagebuch geschrieben. Und auch das hat mir geholfen, diese Situation auch schon in Echtzeit dort ein Stück weit zu sortieren, vielleicht sogar zu verarbeiten.
Marc Wallert ist zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Heute vor 20 Jahren wurde er während eines Tauchurlaubs in Malaysia als Geisel genommen von bewaffneten Islamisten und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben. Titel: Stark durch Krisen, von der Kunst, nicht den Kopf zu verlieren. Herr Wallert, den Kopf haben Sie nicht verloren. Sie haben schon erzählt, wie Ihnen das gelungen ist. Wir machen mal einen kurzen Sprung in die Zeit danach, nach der Geiselnahme. Sie haben mehrere Jobs gehabt, einer davon als Projektleiter in der Automobilbranche. Dort haben Sie dann einen Burnout bekommen. Als ich das gelesen habe, war ich doch sehr überrascht. Sie haben 140 Tage Geiselhaft unbeschadet überstanden und dann in der Arbeitswelt aber psychische Probleme bekommen. Wie ist das passiert?
Ja, ich habe mich genauso gewundert wie Sie und wie viele in meinem Umfeld, weil ich eigentlich dachte, vor allem im Dschungel noch, wenn ich das hier überlebe, dann kann mich im Alltag gar nichts mehr stressen. Das haben viele Menschen auch geglaubt. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum war das so? Weil wie kann ich so ein Lösegeld-Ultimatum, das ja wirklich tödlich geendet hätte, gut überleben? Und dann so Deadlines, die ja gar nicht tödlich sind, auch wenn sie so heißen, wie kann ich das, wie kann das passieren? Und die Antwort war tatsächlich, dass ich so stark war während der Entführung, weil ich so eine viel Klarheit hatte, wofür ich da eigentlich alles tue, was ich tue, wofür wir den ganzen Tag kämpfen, nämlich ums Überleben. So, und das war natürlich, und zwar ums eigene, um das meiner Eltern und aller anderen Menschen um uns herum. Und das war sehr konkret. Also da war völlig klar, wofür es sich lohnt zu gehen. Und in meinem Job, ich hatte wirklich schöne Jobs, auch sehr erfolgreich. Ich habe nur als Berater, als Controller, als Projektmanager letztlich immer Dinge gemacht, wo mir der tiefere Sinn gefehlt hat. Also ich wusste nicht, was am Ende wirklich Menschen ganz konkret davon haben, wenn eben bestimmte Prozesse oder Zahlen optimiert sind. Und das ist etwas, was mich treibt. Und das ist etwas, ich habe aus dem Burnout dann eben gelernt, folge wirklich einer tieferen Bestimmung, weil du dann auch in die Kraft kommst, wirklich ins Extreme leistungsfähig auch zu sein, weil du davon überzeugt bist.
Und dass Sie aus der Zeit Ihrer Geiselhaft etwas lernen können, haben Sie das dann erkannt, als Sie das Burnout hatten?
Also ich habe sehr schnell auch während der Zeit schon gemerkt, ich kann hier viel, viel lernen darüber, wie man stark durch so eine Zeit kommt. Ich habe tatsächlich erst später, also ich bin nach meiner Entführung, nach der Freilassung, bin ich also ein bisschen in die Komfortzone zurückgekommen. Ich habe an mein altes Leben angeknüpft, weil es so naheliegend war. Ja, ich wusste, ich kriege wieder einen guten Job, mein Lebenslauf wird das möglich machen. Ich habe mich nicht gefragt, was ich wirklich will, und das war der Fehler. Ich habe die Chance verpasst, nach dieser Entführung wirklich gestärkt daraus hervorzugehen, mich zu verändern und neue Wege zu gehen. Und ich glaube, glaube, sondern ich stelle fest, viele, viele Menschen machen diesen Fehler, dass sie immer wieder, wenn eine Krise vorbei ist, so schnell wie möglich dort weitermachen, wo sie vorher irgendwann mal in die Krise gekommen sind, statt eben wirklich neue Wege zu gehen. Und für mich ist es, habe immer gedacht, ich bin ein Stehaufmännchen. Ja, aufstehen und weitermachen, das fand ich irgendwie das Richtige. Und deswegen habe ich immer wieder einen ähnlichen Job gemacht. Und richtiger wäre gewesen, aufzustehen, zu überlegen, was kann ich lernen, wie kann ich mich verändern, um eine Wiederholung zu vermeiden und dann auch mutig neue Wege einzuschlagen. Und das habe ich zum Glück später dann getan.
Gehen wir nochmal zurück in den Regenwald. 140 Tage haben Sie da festgesessen. Ich stelle es mir schrecklich vor, ständig den Gedanken daran, jeden Moment umgebracht werden zu können. Tropische Hitze, keine Toilette, kein fließendes Wasser. Hatten Sie eigentlich die Möglichkeit, Ihre Situation dort zu verbessern? Und hat Ihnen das auch irgendwie geholfen?
Unbedingt. Das ist genau das, was hilft. Also wir haben auf kleinen Bambusplattformen teilweise gehaust, muss man sagen. Auf so Stelzen stehen die mitten im Wald, damit also zumindest auf Stelzen, damit das giftige Getier da nicht drauf kriecht. Aber
also
ohne
so,
Wände
so
teilweise.
Hütten, oder?
Noch nicht mal eine Hütte, teilweise auch nur eine Plattform. Also keine Wände, teilweise noch nicht mal ein Dach. Und dann haben wir zum Beispiel einfach ein Dach gebaut, ja, um uns vor dem Regen zu schützen. Wir waren ja im Regenwald, da regnet es eben viel. Und wir haben dann eine kleine Dachrinne am Dach angebracht, um Wasser aufzufangen für die Zeiten, wo es nicht geregnet hat, wo wir wenig zu trinken hatten. Und das waren alles Möglichkeiten, ins Handeln zu kommen, die Situation zumindest im Rahmen der Möglichkeiten zu verbessern. Und das gibt wirklich viel Kraft. Ja, das hat sehr geholfen.
Und haben die Geiselnehmer Ihnen dabei auch geholfen oder waren die einfach nur unmenschlich und unsympathisch?
Nein, das kann man so einfach nicht sagen. Also erstmal waren die natürlich unsere Entführer, wir haben sie nie geliebt, aber sie haben uns auch nicht bewusst in irgendeiner Form weder gefoltert, noch dass sie uns irgendwie Essen enthalten hätten. Sie leben unter einfachen Bedingungen, sind daran gewöhnt, zum Beispiel den ganzen Tag nur Reis zu essen, wenn überhaupt. Also die sind viel überlebensfähiger in so einer Umwelt, als wir das waren. Wir waren Touristen, wir kamen da völlig unvorbereitet in diese Situation und sind damit schwer klargekommen, nur Reis zu essen. Und manchmal sehr wenig oder angebrannt. Die Situation hat sich irgendwann verbessert, aber man hat uns nicht bewusst klein gehalten, angekettet oder irgendwie wirklich misshandelt. Das waren einfach die Umstände, die sehr schwer waren. Und die Menschen waren sehr unterschiedlich. Und es waren auch Menschen. Ja? Also die Entführer per se auf der falschen Seite mit Waffen, nie unsere Freunde, immer unsere Feinde geblieben. Es gab aber vom wirklich fanatischen Kämpfer bis hin zu Menschen, die einem wirklich geholfen haben, die auch meine Mutter zum Beispiel hat jemand also 2 Tage dann und 2 Nächte durch den Dschungel auf einem Fußmarsch auf den Schultern, also mit einem weiteren Rebellen getragen und das auch mit der, also ich würde fast sagen, mit einer gewissen Inbrunst. Also der hat auch da wirklich meiner Mutter eine Beziehung aufgebaut. Also das gab es schon auch. Sie sind Menschen wie wir auch. Es gibt solche und solche.
Also sind da durchaus auch Sympathien entstanden?
Ja, ich würde sagen, dass, und das musste auch. Also wir mussten ja erstmal kooperieren. Das war rational genau das Richtige. Das ist auch, es gibt ja dieses Stockholm-Syndrom, wo einige Menschen sagen, spielt einem die Psyche einen Streich, dass man sich die Entführer verliebt, weil man dann sein Schicksal leichter erträgt. Das war bei uns einfach nicht der Fall. Wir haben sie nicht geliebt, sondern wir haben mit ihnen kooperiert. Wir haben Beziehungen auch aufgebaut, um die Hemmschwelle hochzusetzen, als Mensch zu zeigen, damit sie uns nicht einfach enthaupten, weil sie uns von Anfang an gesagt haben, ihr seid unsere Instrumente in diesem Krieg. Und Instrumente haben kein Leben und keine Bedeutung und werden einfach eingesetzt. Das wollten wir verhindern. Und deswegen hat jeder so zu seinem sogenannten Bodyguard, der auf einen aufgepasst hat, ja, dass man nicht wegläuft, aber auch nicht vielleicht irgendwo von einer rivalisierenden Bande gesnatcht wird, einfach eine gute Beziehung aufgebaut, konnte vielleicht mal öfter zum Wasser gehen oder hat einen Tipp bekommen fürs Überleben. All das hat geholfen, ja.
Die Welt hat ja Anteil genommen an Ihrer Entführung, weil viele Medien darüber berichtet haben und Sie konnten sogar Pakete und Briefe bekommen. Welches waren denn Ihre schönsten Lieferungen oder Ihre schönsten Mitteilungen, die Sie so aus der Welt bekommen haben?
Also das war eine Lebensader für uns. So viele Menschen, die wir auch teilweise gar nicht kannten, die uns Briefe geschrieben haben. Allein erstmal das zu wissen, dass Menschen an uns denken, hat unglaublich viel Kraft gegeben. Also soziale Unterstützung ist ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor in so einer schwierigen Zeit, auch heute übrigens. Und sie haben geschrieben, dass sie uns, also für uns beten zum Beispiel. Also das zu wissen, dass es Gebetsgruppen gibt, die sich treffen, um für unsere Freilassung zu beten, das war sehr berührend, das hat uns viel Kraft gegeben. Und es gab auch welche, die haben Pakete geschnürt. Die haben uns also wirklich ein Paket geschickt, da stand dann drauf Mark Wallert oder Familie Wallert oder die Geiseln auf den Philippinen. Zu der Zeit kam das an. Ja, verrückterweise, irgendwie auf die Insel und dann von der Hauptstadt über irgendwie Verwandte von den Entführern, die haben das dann reingebracht. Es kam nicht alles an, es kam wahrscheinlich sogar sehr wenig an, aber das, was ankam, das war entweder was zu essen aus der Heimat, das waren teilweise Moskitonetze oder Sandalen und das war wirklich, wirklich hilfreich. Und die großen Lieferungen kamen natürlich dann seitens der Botschaften auch, also mit Kampfrationen von der Bundeswehr und dann haben wir irgendwann also auch genug zu essen gehabt und das hat unser Überleben mit Sicherheit mitgesichert.
Besonders skurril, es kamen auch Schulklassen vorbei, die dann Sie wie im Zoo begutachtet haben oder wie muss ich mir das vorstellen, wie so ja. Schulklassen?
Also es gab wirklich einen Geiseltourismus fast. Also von den Philippinen, es war also weltweit ja eine Schlagzeile, aber es war auf den Philippinen also das Thema. Und wir waren ja auch allen bekannt und die haben uns mit Namen angesprochen, konnten kaum Englisch, aber unsere Namen kannten sie. Und haben immer fleißig gegrüßt, kamen vielleicht sogar einige aus der Hauptstadt Manila, also auf die Insel, um jetzt mal diese Weißen im Wald zu sehen. Ja? Und auf der kleinen Insel Jolo waren wir ohnehin eine Attraktion, weil wir eben, dort gibt es sonst gar keinen Tourismus zurecht. Und die haben uns einfach angeschaut und für einige waren wir tatsächlich auch Helden. Ja, das klingt ganz verrückt, aber die haben einfach, für die waren wir so diese Menschen aus dem Fernsehen, die sie sonst immer sehen, aus irgendwelchen Serien, groß und schlank und hochgewachsen. So. Das war also eine ganz skurrile Situation und eine Schulklasse vor sich zu haben, wo die Kinder einfach alle stundenlang da sitzen und uns angucken, das hat irgendwie was niedlich Berührendes, aber auch was sehr Belastendes, weil das kann man sich nicht vorstellen, 140 Tage, keine Tür, kein Moment der Privatsphäre für sich zu haben, das ist einfach sehr schwierig. Deswegen war auch eine Tür zu schließen eine meiner größten Sehnsüchte tatsächlich, wenn ich an die Freilassung gedacht habe.
Mark Wallert ist heute in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Auf den Tag genau heute vor 20 Jahren wurde er als Geisel entführt von bewaffneten Islamisten. Und wie sein Leben danach weiterging, nach der Geiselhaft, darüber sprechen wir gleich. 4,5 Monate als Geisel bei Islamisten, das hat Mark Wallert, unser heutiger Gesprächsgast, erleben müssen. Am 9. September 2000 wurden sie freigelassen als letzte deutsche Geisel und einer ihrer ersten Sätze in ein Mikrofon war dieser hier.
Ich bin überglücklich. Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder zu Hause, ich bin in Deutschland und ich bin noch nie so gern wieder zurückgekommen. Es ist Wahnsinn.
Auf den Fernsehbildern sieht man sie im T-Shirt, längeren Haaren und Rauschebart. Was war denn das Erste, was sie gemacht haben, als sie zu Hause angekommen sind?
Naja, zu Hause bin ich erst sehr viel später angekommen. Also das hat 3 Tage gedauert, weil das ja viele Stationen waren. Aber als ich rausgekommen bin, war eine erste Sensation wirklich, also ich war euphorisch über all die Kleinigkeiten, die für uns heute so normal sind. Also in eine Toilette reinzugehen, eine Tür schließen zu können, sich hinsetzen zu können, das erste Mal seit 4,5 Monaten, mit einer Spülung und mit Hände waschen, warm oder kalt abtrocknen. Also das war alles wirklich so weit weg, das war sehr, sehr berauschend.
Also das war das Erste, was Sie gemacht haben, oder?
Ja, das kann man, ja, also tatsächlich, also es war vielleicht, ich habe meine Eltern angerufen natürlich, das ist vielleicht das viel Wichtigere, aber jetzt so also das war das Erste wahrscheinlich, was ich gemacht habe. Ich erinnere es gar nicht ganz genau. Es war ein kleiner Raum, wo wir reinkamen. Und ich erinnere aber, wie verrückt es war, einfach wieder in ein befestigtes Gebäude mit Türen reinzukommen und eben diese Toilettensituation, wenn man wirklich also Monate im Wald ist und kein Toilettenpapier, kein Wasser, nichts, dann ist das tatsächlich auch spannend. Und das Schönste war natürlich, meine Eltern wieder zu sprechen und mit meinem Bruder zu telefonieren.
Mhm. Und dann haben Sie aber einen ganz kurzen Umweg gemacht über Tripolis, ne?
Genau, das Warum? War ja, also ja, die ganze Entführungsgeschichte war ja sehr, sehr verrückt in all ihren Einzelheiten. Und eine davon war, dass eben ausgerechnet Gaddafi oder der Sohn von Muammar Gaddafi mit seiner Stiftung das Lösegeld gezahlt hat, weswegen wir am Ende freigekommen sind. Und vor allem auch, sie hatten also einen ganz tollen Verhandlungsführer, den wir persönlich kennengelernt und auch ins Herz geschlossen haben. Der hat es bewirkt, dass wir freigekommen sind. Und deswegen bin ich also nach Tripolis gefahren und es fiel mir auch leicht, dann dort Danke zu sagen, denn sie haben ganz wesentlich beigetragen, dass wir freigekommen sind und einfach gut mit der deutschen Bundesregierung zusammengearbeitet.
Joschka Fischer, damaliger Außenminister, hat da auch unter anderem vermittelt. Aber warum hat Libyen das Lösegeld gezahlt? Was hatten die mit der Geiselnahme zu tun?
Nee, die hat mit der Geiselnahme hoffentlich nichts zu tun. Sie hatten aber ja eine Historie, dass sie international geächtet waren seit ihrem Anschlag auf die Maschine in Lockerbie. Und sie wollten zurück aufs internationale diplomatische Parkett und haben das eben getan, indem sie hier also sich international engagiert haben in dieser Form, was ja in der deutschen Bundesregierung erstmal gar nicht möglich ist in der Form. Die kann und wird einfach nicht zahlen in Geiselnahmen. Das ist auch richtig und an der Stelle hat es uns dennoch geholfen, dass sie dort eingesprungen sind.
Haben Sie eigentlich immer daran geglaubt, dass Ihre Geiselhaft gut zu Ende geht?
Davon war ich überzeugt. Also ich habe mir Bilder immer gemacht, wie es sein wird in Freiheit. Und das ein so ein Bild war, dass ich eben in Freiheit mal mit meinem Bruder auf die Freiheit anstoßen werde. Und ich werde ihm rückblickend erzählen, was ich da alles Verrücktes erlebt habe. Und das habe ich so mit allen Sinnen wirklich auch schon spüren können, wie es sich anfühlt, wie es sich anhört, was ich ihm erzähle, wo wir sitzen, was wir trinken, das kühle Bier. Also all das. Und das ist auch eine Kraftquelle, sich da schon mal reinzubegeben in so ein Bild, weil das richtet einen aus, das gibt Mut und das hat mir geholfen, ja.
Und ist es dann genau so gekommen?
Naja, es wurde kein kühles Bier, also das erste Bier. Er kam mich ja in Tripolis abholen, was eine wunderbare Überraschung war. Ihm ist es gelungen, eine Dose Bier mit reinzuschmuggeln. Das ist ja dort nicht erlaubt, ging aber, weil er durch den Diplomateneingang gelaufen ist, also mit der ganzen politischen Entourage. Und er hatte also ein am Ende warmes Dosenbier dabei. Das war nicht das Leckerste, aber das Schönste meines ganzen Lebens, das kann ich sagen.
Das glaube ich. Sie werden ja überall in den Medien als Entführungsopfer betitelt. Im Vorgespräch hatten Sie mir erzählt, dass Sie diese Bezeichnung gar nicht so gut finden. Sie haben gesagt, Sie seien kein Entführungsopfer, sondern ein Entführungsüberlebender. Warum ist Ihnen diese Unterscheidung so wichtig?
Ja, das ist mir wichtig, weil erstmal brauche ich kein Mitleid. Ich habe ja wirklich das gut überstanden und ich habe ja vor allem auch sehr, sehr viel daraus lernen können. Und ich möchte ja auch Menschen Mut machen und tue das heute auch, dass man nicht nur stark durch so eine Krise kommen kann, sondern sogar gestärkt daraus hervorgehen kann. Und da ist einfach die Überschrift eines Opfers, schreibt einen schon mal fest in einer Rolle, die wenig hilfreich ist. Und auch das gebe ich Menschen mit, sich nicht in einer auch der heutigen Situation, sich nicht so sehr als vielleicht Corona-Opfer zu sehen, sondern als jemand, der damit umgeht und der da auch wieder durchkommt durch diese, also es überlebt sowieso hoffentlich, aber eben auch dort durchgeht. Also es ist einfach ein anderes Bild und deswegen ist mir das so wichtig.
Dann ging es langsam zurück ins Arbeitsleben und das war nicht ganz unproblematisch. Wir sprachen vorhin schon kurz drüber. Sie haben in einer Führungsposition einen Burnout bekommen. Was hat Ihnen geholfen, da wieder rauszukommen? War es auch die Erfahrung der Geiselhaft?
Nein, es war nicht die Erfahrung der Geiselhaft, sondern da ging es darum, danach etwas Neues zu tun, daraus zu lernen aus dem, was ich erlebt habe. Und diese Frage habe ich mir nach dem Burnout sehr viel intensiver gestellt als nach meiner Entführung, nämlich was kann ich daraus lernen, wie kann ich mich verändern, um mein Leben in Zukunft zum Besseren zu wenden. Und ich habe festgestellt, dass ich einfach an der falschen Stelle war, mich mit den falschen Dingen beschäftigt habe. Das, was mir Kraft gibt, was mich erfüllt, ist, mit Menschen umzugehen und Menschen ganz konkret dabei zu unterstützen, also glücklich, erfolgreich und gesund zu sein. Und das habe ich eben dann auch getan in einer Führungsposition, wo ich ein wunderbares Team mit 60 Mitarbeitern hatte. Und heute habe ich eben auch die Möglichkeiten, ganz direkt mit Menschen zu arbeiten, bei Vorträgen oder bei Trainings. Und das gibt mir Kraft und das erfüllt mich sehr. Und das hätte ich einfach nicht realisiert, wenn ich immer wieder weitergemacht hätte wie vorher, sondern sich zu fragen, was muss ich tun, um jetzt mich zum Positiven nach der Krise zu verändern.
Und wie genau man eine Krise, auch diese Corona-Krise, übersteht, darüber reden wir gleich mit Marc Wallert. Der ist heute bei uns zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Geiseldrama von Xolo. Das begann heute vor 20 Jahren. Islamisten hatten damals 21 Geiseln verschleppt. Eine der Geisel im damaligen philippinischen Regenwald war Marc Wallert. Er hat ein Buch darüber geschrieben und ist heute ausgebildeter Burnout-Berater, psychologischer Berater und Resilienzexperte. Herr Wallert, was genau macht ein Resilienzexperte?
Bei Resilienz geht es ja um die psychische Widerstandskraft. Und das ist einmal wichtig, Menschen zu stärken oder Wege aufzuzeigen, wie können sie in schwierigen Situationen stark bleiben. Und was häufig unterschätzt wird, genauso wichtig ist es natürlich, wie kann man gestärkt aus Krisen hervorgehen. Und da gibt es verschiedene sehr gut belegte sogenannte Schutzfaktoren wie Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, Optimismus und viele mehr, die zum einen wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt sind und zum anderen, und das ist die gute Nachricht, sie sind erlernbar.
Sie unterstützen Menschen auch jetzt in dieser Corona-Krise, machen Online-Beratungen mit dem Titel Stark durch Corona. Ich muss sagen, ich habe eher das Gefühl, die Corona-Krise schwächt viele Menschen. Wie genau kann Corona also stark machen?
Ja, auch da geht es um das Wortspiel. Es geht darum, stark durch diese Zeit zu kommen und dann eben auch stark durch diese Zeit zu werden. Weil zum einen haben wir viele Möglichkeiten, uns heute zu stärken, wo es viele Parallelen gibt. Das, was mir damals geholfen hat, hilft auch heute. Also wie kann man einen Lagerkoller vermeiden, wenn man jetzt mit der ganzen Familie auf Dauer im Homeoffice zum Beispiel sitzt? Wie kann man sich aber auch in die Zukunft positiv schon mal ausrichten? Weil es ganz viele Dinge gibt, die gerade entstehen, also gesellschaftlich zum Beispiel Nachbarschaftshilfe. Es kommen alte Tugenden, man grüßt sich wieder, auch rein wirtschaftlich in der Kommunikation, die digitale Transformation, die kommt gerade also so in Schwung, wie seit Jahrzehnten versucht wird. Menschen kommunizieren online, wir tun das auch gerade miteinander und es werden Dinge möglich, die wir dann hoffentlich am Ende, wenn alles vorbei ist, auch nicht einfach wieder zurückschrauben, sondern dann zu schauen, was kann ich aus dieser Zeit lernen, was hat sich bewährt, was habe ich zum Beispiel vermisst in dieser Zeit. Und das gilt auch für den privaten Bereich, dass man vielleicht den einen oder anderen Kontakt, den man mit Menschen hat, auch gar nicht so sehr vermisst. Viele haben auch im Alltag Sozialstress, können sich davon eigentlich langfristig auch befreien, müssen da nicht überall wieder rein. Und einiges entsteht neu auch an Kontakten und kann über die Zeit hinaus ja auch weiter gepflegt werden.
Nehmen wir mal das raus, was Sie am Anfang gesagt hatten, Lagerkoller. Wie kann man denn dem entgegenwirken?
Wir sind heute in einer anderen Situation und wir werden, das wird gerade deutlich in diesen Tagen, wir werden noch länger in einer Ausnahmesituation bleiben. Deswegen ist das Wichtigste, sich mal auf eine lange Zeit einzustellen, um mit dieser neuen Situation wirklich umzugehen. Konkret heißt das, wenn ich jetzt für einen längeren Zeitraum nicht wie normal in der Firma mit den Kollegen normal zusammenarbeite, sondern aus dem Homeoffice raus, dann ist es wichtig, sich dort auch entsprechend zu strukturieren, vor allem wenn die Kinder auch zu Hause sind. Also einen Tagesablauf, auch das haben wir vor 20 Jahren gemacht, einen Tagesablauf neu zu strukturieren. Was sind denn hier zu Hause die Arbeitszeiten? Was sind die Freizeiten? Dies auch zu kommunizieren und das nicht zu sehr verschwimmen zu lassen, sondern Klarheit zu schaffen und vor allem sich auch immer wieder zwischenzeitlich mal eine Auszeit zu nehmen. Das machen wir normalerweise nicht, weil wir wenig Zeit mit unseren Lieben haben, aber irgendwann wird das wichtig zu sagen, es gibt eine Zeit, da bin wirklich nur ich mit mir, lese mein Buch, weil sonst hat man Lagerkoller. Es geht einem also schlichtweg alles irgendwann auf die Nerven und es ist natürlich wichtig, rauszugehen. Ja, also ins Grüne zu gehen, soweit das möglich ist, das ist eine der Kraftquellen. Und ich glaube, wir haben gerade auch sowas wie eine Renaissance vom Spazierengehen, wenn ich das richtig einschätze.
Den Eindruck habe ich auch, wenn ich im Park bin.
Ja.
Viele Menschen unterwegs.
Ja.
Was raten Sie denn Menschen, die jetzt Existenzängste haben?
Also ich bin ja auch in einer Situation selber zum Beispiel, dass ich an Veranstaltungen gebunden bin, normalerweise Vorträge oder Trainings gebe. Und ich mache mir jetzt zum einen erstmal positive Bilder für die Zukunft. Also ich sehe mich auch wieder auf Vortragsbühnen oder in Seminarräumen arbeiten, aber ich bin auch nicht zu optimistisch, dass das jetzt morgen oder im Mai kurzfristig der Fall sein wird, sondern ich stelle mich eben darauf ein, dass es jetzt eine längere Zeit dauert. Und das heißt, ich biete jetzt ganz aktuell zum Beispiel diesen Online-Krisensupport für Unternehmen an, die ihre Mitarbeiter in dieser besonderen Phase eben konkret unterstützen wollen, nicht nur im Homeoffice, sondern durch diese ganze Phase durch. Und das ist letztlich etwas, das ist jetzt sehr schnell auch entstanden. Wahrscheinlich wäre ich sehr viel später in diese in Online-Angebote reingegangen und ich sehe das als eine Chance. Und es wird auch sehr gut nachgefragt, es macht große Freude. Und das, ich schaue immer darauf, was stecken für Chancen in Krisen, ohne die Krise schön zu reden, weil die ist auch für mich schwierig, wenn alles weggefallen ist. Aber es stecken eben auch Chancen drin und die muss man nutzen und das tue ich.
Galgenhumor hat Ihnen auch geholfen im Dschungel. Das heißt, unsere Toilettenpapier- und Mundschutzwitze, die wir jetzt so auch per WhatsApp rumschicken, helfen irgendwie, oder?
Ja, und ganz wichtig bei Galgenhumor, das kann immer nur derjenige machen und sollte nur derjenige machen, der wirklich zum Galgen geht und nicht diejenigen, die dabei stehen. Also es gab nach meiner Freilassung einige, die dann auch mit Galgenhumor versucht haben, auf meine Entführung zu reagieren und sagten, naja, du hast ja eigentlich 4,5 Monate Gratisurlaub gehabt. So, das kommt nicht an. Ja? Also das ist, man kann da selber drüber witzeln, wenn es gelingt, ist es schön, aber andere, das wird dem nicht gerecht und deswegen auch Menschen heute, die um ihren Job bangen, bitte nicht einen Spruch entgegenbringen wie, dann sparst du wenigstens das Benzingeld auf dem Weg zur Arbeit. Das wird dem einfach nicht gerecht.
Nach der Krise ist vor der Krise, schreiben Sie in Ihrem Buch. Und weiter, Sie hatten den Fehler gemacht, sich nach Ihrer Freilassung zurück in die Komfortzone zu begeben und nichts aus der Krise gelernt zu haben. Das droht oder kann ja nach dieser Krise auch drohen. Alle machen weiter so wie bisher. Eine gute Idee oder was sollten wir aus der derzeitigen Krise lernen?
Genau jetzt schon überlegen, was steckt denn gerade drin. Und das im Privaten kann es sein, dass wir unseren soziales Netzwerk, den Freundeskreis einfach neu aufstellen, weil wir merken, wer ist mir denn wirklich wichtig, wer ist gerade wichtig geworden. In der Not lernt man manchmal die besten Freunde kennen. So, und beruflich ist es so, wenn wir jetzt alle wieder zurückgehen in unsere Bürosituation, dann vielleicht nicht blind alles wieder, jedes Meeting, jede Flugreise wieder so zu machen wie vorher, sondern mal zu gucken, an welcher Stelle hat sich das denn bewährt, in einer Online-Konferenz zum Beispiel zusammenzukommen, weil wir schneller sind, weil wir flexibler sind, bei unseren Familien bleiben können. Das hilft mir zum Beispiel auch gerade sehr. Und nicht, weil es die Möglichkeit gibt, wie die Freiheit, alles wieder zu tun. Das muss man dann nicht tun, sondern wirklich fragen, was können wir lernen und dann auch mal ein paar Dinge zum Besseren verändern.
Mit der Entführung hat mir das Schicksal einen Wink gegeben, haben Sie mal gesagt. Würden Sie heute sagen, dass Sie diesem Wink gefolgt sind?
Ja, allerdings viel zu spät, weil ich habe die Chance eben verpasst, nach der Entführung wirklich zu verstehen, was mich so stark gemacht hat. Und ich hätte darauf kommen können, dass es eben dieses ganz konkrete Arbeiten mit Menschen für Menschen ist. Also wirklich etwas zu tun, was mir was bedeutet. Und ich bin einfach sehr bequem wieder zurückgegangen in einen Job, der gut bezahlt und sehr erfolgreich und alles war, aber der hat mich nicht erfüllt. Und deswegen brauchte ich am Ende, und ich glaube, vielen Menschen geht das so, man braucht manchmal diese Krisen im Leben, die einen aufmerksam machen auf Veränderungen, die man zu lange aufgeschoben hat. Und das ist die Chance, das macht Krisen nicht schöner, aber wenigstens sinnvoller.
Marc Wallert, Entführungsüberlebender des Geiseldramas von Cholo. Coach, Resilienztrainer und psychologischer Berater sagt, die Corona-Krise kann uns stark machen, wenn wir es wollen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast in der Gesprächszeit waren.
Sehr gerne, vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Rautenberg. Schön, dass Sie mit dabei waren.
Bremen 2 – Gesprächszeit.